3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wiederそう weit. Eure Zensiskaba und Flow mit zu viel Zeit hatten nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, eurem Anime-Podcast. Heute haben wir den zweiten Teil vom China-Special oder Dongwa, die zu Anime wurden Special. Und wie immer habe ich meinen Podcast-Host Flo neben mir.
Jo, und heute haben wir auch wieder ein paar Animationsperlen rausgesucht. Das kann ich schon mal versprechen. Ich glaube, wir würden am besten gleich mal reinstarten, ne?
Ja, also wir haben als erstes mal Super Cube geguckt. Das ist mal, alles ist sehr fantastisch. Das hier irgendwie auch, aber es ist halt auch in der Neuzeit irgendwie, kann man es ansehen.
Ja, auch jetzt Zeit. Nach 2000er irgendwie.
Das war auch mal interessant, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Die Grundhandlung ist eigentlich, geht darum, der Hauptcharakter Rang findet einen Supercube und verschmilzt mit ihm. Das klingt ein bisschen verrückt.
Ja.
Er kann aber auch.
Der Cube ist wie so eine außerirdische Entität und die kann halt mit Leuten fusionieren und ihn dann quasi stärker machen. Und seine Fähigkeit ist, dass er so Räume erschaffen kann, diesen Cube halt. Und er wird dann halt auch später ein bisschen größer, je stärker er wird und so weiter. Und er kann damit halt Sachen und lernt damit umzugehen.
Genau, das ist eigentlich die Grundstory. Und dabei ist erstmal interessant, das fand ich super beim Cube, der levelt mit Gammon.
Ja, fand ich auch gut. Und dann habe ich sofort gedacht, bestes Crossover mit Ruby Rocks.
Das dachte ich mir auch die ganze Zeit.
Dann wäre er ziemlich hart am Leveln.
Das stimmt. Gibt auch eine Folge, wo er so wirklich in die Natur geht und so nach Steinen sucht. Das ist erst die Grundprämisse. Es ist auch ein bisschen Solo-Leveling-mäßig, kann man sagen. Weil schon, wenn er sich so manche Mineralien in den Cube, den zum Fressen gibt quasi, wird auch gesagt, Mind plus 1, Stärke plus 5 oder so. Das ist also schon mal sehr diese Level-Richtung. Würde ich sagen, ist vielleicht auch die Antwort von den Chinesen auf Solo-Leveling, könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall, ich habe sie ja im ersten China-Special hier Fulltime-Magister mit Solo-Leveling verglichen. Aber während das Solo-Leveling in schlecht geworden ist, finde ich, dass das in Solo-Leveling in gut wäre jetzt zu viel gesagt, aber auf jeden Fall auf Augenhöhe irgendwo.
Ja, ich bin halt auch gespannt, kommen wir noch zu, aber wo die Staffel dann hingeht, auch mit diesen Kräften. Es gibt natürlich noch andere Leute mit Kräften.
Dazu kann man auch noch ein paar Sachen sagen. Also die Grundhandlung, er findet diesen Cube und wird dann stärker. Und wie es halt so ist, er ist halt auch an der Highschool. Also an der chinesischen Highschool heißt bestimmt da ähnlich. Aber da gibt es natürlich Mobber. Da gibt es Punks und
so richtig schöne Straßenpunks, wie man sich die vorstellt.
Ich finde diesen Würfel unwahrscheinlicher als die Szene, die ist in Folge 1, das wird sehr wichtig, darum erzähle ich sie. Da sitzen sie in so einer Karaoke-Bar und sie spielen so ein ähnliches Spiel wie Weid oder Pflicht. Und dann sagt der Hauptcharakter, muss sagen, in wen er verknallt ist und nennt einfach so ein das Mädchen, das er verknallt ist. Da dachte ich mir schon mal, oh, krass. Also, wow. Da muss man erstmal Eier für haben, das vor allem auch noch in so einer großen Runde, so in eine aus der Runde auszusuchen, zu sagen, ich bin verknallt in die. Und dann wird's richtig absurd. Nicht nur macht er das, dann kommt auch noch die Frage zu ihr. Und sie sagt, ja, also ich stehe eigentlich auch auf ihn. Sag, wo sind wir hier gelandet? Bei Are You The One? Ich dachte mir, wie unwahrscheinlich ist das denn? So. Und diese Frau ist aber auch, oder dieses Mädchen ist sehr wichtig, weil was machen Punks und Straßenraudis, wenn sie nicht so gut an den Hauptcharakter rankommen?
Erstmal wen entführen.
Ja, erstmal schön die Freundin entführen. Und man hatte schon von Folge 1 an das Gefühl, also ich zumindest, du wurdest nur eingeführt, damit du entführt wirst. Aber ich hab das ganz oft so gesehen. Oder wenn jemand so eine kranke Schwester hat oder sowas.
Ja, ist ja auch wieder bei Solo-Leveling auch nicht anders.
Ja.
Du brauchst halt so eine Karotte, die ist da.
Ja, aber sind schon hart bei Solo-Leveling. Ja, ich weiß aber, was du meinst.
Aber so funktionieren ja diese.
Wobei ich eine Sache muss ich sagen, was ich ganz, ganz toll fand. Ich meine ja schon, der Hauptcharakter hieß Rang. Hast du noch im Kopf, wie sie hieß?
Nee, die Name ist auch ein bisschen schwierig in der Folge, kann ich schon mal sagen.
Nennt mein Humor pubertär, aber dadurch habe ich mir den Namen gemerkt. Er heißt Rang, was ein Slang-Ausdruck für Schwanz ist im Englischen. Und sie heißt Mumu.
Okay.
Ich musste die ganze Zeit lachen, sorry. Rang und Mumu, ich konnte es mir so merken. Eselsbrücken sind wichtig. Ja, jetzt haben wir erstmal das erzählt und diese Streetpunks, das ist halt das Besondere, die haben halt auch Kräfte.
Genau. Ja, aber das hinterfragt er, fand ich auch lustig. Er trifft dann auf diese Leute mit den Kräften und hinterfragt keine Sekunde, dass sie halt auch Kräfte haben.
Ist halt jetzt so. Er hat ja jetzt auch welche. Jetzt so. Macht schon Sinn irgendwie. Das ist auch ganz cool, das ist so Dragon Ball-mäßig. Dieser Würfel ist auch ein bisschen wie Jarvis von Iron Man. Der redet so ein bisschen mental zu ihm und ist aber irgendwie auch eine AI oder ein Programm. Und er gibt ihm immer Tipps. Ja, der Gegner hat viel mehr Kampfkraft als du. Pass mal lieber auf oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig gemacht, dass er immer so einen stillen Berater an der Seite hat. Obwohl ich sagen muss, bei ein paar Sachen dachte ich mir, ich verstehe nicht ganz, wieso du so gehandelt hast. Gerade er hat die Fähigkeit, halt auch in diesen Würfel reinzugehen. Und das nutzt er meiner Meinung nach ein paar Mal nicht, obwohl es sehr schlau wäre. Will ich jetzt nicht spoilern, aber das hat mich so manchmal ein bisschen gestört, dass ich finde, der Hauptcharakter könnte noch ein bisschen smarter sein. Und er ist ja dann irgendwann in der Serie, das kann man schon mal verraten, das Action-Level habe ich mir aufgeschrieben. Action-Level, wir werfen Hochhäuser aufeinander. Das passiert so in der Serie.
Ja, im Grunde ist es dann so wie bei The Raid. Die wird halt entführt und dann muss er sich so einen Baustellen-High-Rise-Tower hochkämpfen und auf jeder Ebene trifft er halt auf neue Bossgegner.
Auf jeden.
Und dafür guckt man die Serie dann halt.
Ich habe auch The Raid als Beispiel oder als Vergleich aufgeschrieben. Das fand ich auch sehr gut, aber wenn wir er hat Superkräfte, was kann er so? Es ist schwierig zu beschreiben. Er ist halt super schnell, super stark und kann sich aus dieser Dimension Sachen herbeamen. Ja,
craften kann er halt auch viel.
Ja, und halt Sachen teleportieren. Also er schlägt sich so quasi, als würde er eine Schelle geben. Auf einmal hat er einen Hammer in der Hand und haut dir übelst mit dem Hammer auf den Kopf.
Ja.
Er ist auch wirklich kein fairer Kämpfer, muss man dazu sagen. Und die Gegner sind halt sehr verrückt. Zum Beispiel, es gibt so einen Puppenspieler. Durch den Kampf bin ich auch auf den Anime aufmerksam geworden.
Ja, es ist auch der, den man, glaube ich, im Opening sieht und halt auch in den Trailern. Weil der sticht auch nochmal ein bisschen raus, der ist ungefähr in der Mitte der Serie.
Ja, der ist halt, seit Naruto habe ich noch keine so guten Puppenspieler-Action mehr gesehen.
Vor allem, der hat auch einen ganz anderen Stil. Auf einmal war es eher so wie so eine Action-Martial-Arts-Choreografie, halt auch so eingefangen mit den Kamerawinkeln. Und das alles dann halt auch so, hat mich ein bisschen auch an Jackie Chan erinnert, weil sie auch mit der Umgebung so viel gespielt haben.
Siehst du, da muss ich auch mal sagen, mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe Animationen manchmal, habe immer Animation gesagt und zu viel damit gemeint. Ich glaube nämlich, Kampfchoreografien müssen wir auch immer hervorstellen. Das ist nämlich auch das, worauf ich stehe. Und die sind in dieser Serie einfach super, super gut. Das Universum, es gibt halt leider noch nicht so viele Folgen. Und die Folgen sind auch ein bisschen kürzer. Ich glaube, 15 Minuten oder so gingen die.
Ja, kann schon sein. Das sind ja öfter schon mal aufgefallen bei den chinesischen Sachen.
Haben wir wieder vergessen. Die gibt es übrigens bei Prime Video und Animation Digital Network, ADN.
Genau, schreibe ich nochmal in die Timecodes.
Aber dadurch, dass die auch so kurz ist, es ist halt quasi, die ganze Serie ist, er kriegt so ein bisschen seine Kräfte, lernt so eine Folge damit umzugehen. Und dann wird quasi schon die Freundin entführt und dieser Kampf beginnt und dann ist die Staffel auch schon vorbei. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf eine zweite Staffel.
Ja, es macht am Ende noch eine kleine Detour. Aber da hat man halt gemerkt, dass sie auf mehrere Staffeln bauen. Dass sie dann nochmal einen Arc aufmachen.
Und das auf jeden Fall. Aber auch dieses Detour-Arc, was du meinst, hat mich auch schon wieder an Solo-Leveling erinnert. Da gibt es auch so ein.
Das Universum wird ein bisschen vergrößert. Noch ein paar Organisationen eingeführt.
Ja, ich finde halt, das ist ein perfekter Vertreter, aber um mal was Chinesisches zu empfehlen, weil wie gesagt, 12 mal 15 Minuten ist super kurz.
Ja, ja, ja.
Auf jeden. Und da geht die Action so sehr ab, dass es auch einfach die ganze Zeit Spaß macht. Es fühlt sich. Weiß nicht. Es fühlt sich, und die Level-Ups, man freut sich übelst. Wenn er neue Steine findet und der Würfel ihn sagt, ja, ich brauche jetzt erstmal einen Tag, bis ich die richtig verarbeitet habe und dann kriegst du dein Level ab und man wartet die ganze Zeit. Und das ist zum Beispiel einer meiner Hauptgründe. Dieser Stein sagt ihm, ja, also irgendwie in einer Stunde, das kann ich schon mal spoilern, Weil wir reden ja von diesem Häuserkampf. In einer Stunde sind deine Steine fertig.
Ja, genau.
Und er denkt,
was macht man dann wohl?
Na, denke ich, jetzt direkt in die Base von den Bösen. Ich warte nicht noch die Stunde und guck mal, ob ich noch mein Level ab mir abhole. Das hat mich richtig aggressiv gemacht vom Bildschirm. Aber ansonsten hat er schon teilweise ganz schlau gehandelt. Ich hätte wahrscheinlich mit seinen übermenschlichen Kräften noch einen Juwelier oder so überfallen. Weil ab einem gewissen, ich würde mir denken, oder ich hätte meinen Würfel gefragt, wenn ich jetzt diesen Juwelier überfalle, bin ich denn so übermächtig, dass die staatlichen Behörden mich nicht mehr kriegen? Weil dann machen wir das jetzt. Weil, verstehst du meinen Punkt? Irgendwie sowas, oder in einem Museum, es gibt doch bestimmt, gerade in Japan, ist ja China. In China gibt es auch Erdbeben. Gibt es da nicht auch einen Vulkan? Ich würde sagen, in Japan gibt es so viele Vulkane, aber wir sind ja in China. Aber irgendein Mineralmuseum wird es ja wohl geben. Ich hoffe, da, wenn es eine zweite Staffel gibt, will ich schön hier, oder wirklich ein Crossover, geh mit deiner Spitzhacke los, geh ein bisschen Gold im Fluss sammeln, da habe ich Bock drauf. Dass wirklich das Trainingsarc nur ist Ruby Rocks-mäßig, wie er sich Mineralien sammelt.
Hm. Ja, kann man halt viel machen. Ist auch mal ein anderes Auflevel-System irgendwie.
Ja, und er wird nicht, er ist schon halt für normalen Menschen völlig übermächtig, aber im Verhältnis mit den anderen Kräftenutzern ist er noch voll im Rahmen und nicht völlig OP.
Ist ja auch noch am Anfang, was wir vielleicht sagen können. Es wird auch noch so ein richtiger OP-Charakter eingeführt, direkt die erste Szene, wo dann halt so eine Klammer geschlossen wird zum Ende hin der Staffel.
Ja, also das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ich dachte erst, es ist der.
Ich dachte auch, der
ist das. Aber ist es nicht.
Ich dachte, es ist der aus der Zukunft.
Genau dasselbe habe ich auch gedacht. Aber später, ja, müssen wir jetzt nicht verraten.
Also irgendwie, man kann ja auch sagen, in der ersten Szene wird auch irgendwas mit einer Zeitschleife als Thema angedeutet.
Ja, irgendwie sowas halt so.
Das ist alles ganz komisch, aber es...
Die Kräfte skalieren halt wahrscheinlich noch krass und dann wird es nochmal wichtig.
Ich glaube, die erste Szene war vor allem da, um den Anime zu verkaufen, so als so Teaser oder Pilotmäßig, dass du das in der Präsentation zeigen kannst. Da geht's dann übelst ab und dann beginnt quasi der normale Anime und man versteht erst ewig überhaupt nicht, hä, was war das überhaupt am Anfang? Und irgendwann beziehen sie sich sogar in Folge 3 oder so einen Charakter ja auf dieses Ereignis, als der da kam und so. Und ich so, was, das ist da passiert? Die nehmen wahr, dass das passiert ist? Wow. Okay, wir wollen jetzt nicht mehr spoilern, was das für ein Ereignis war, was da alles abging. Aber ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, würde ich sagen. Super Cube.
Ja, auf jeden Fall.
Super Cube ist super gut.
Finde ich auch. So, von der einen Empfehlung würde ich auch zur nächsten schon kommen. Und zwar The Legend of Fae gibt es auf Prime Video. Gibt es noch eine kleine Miniserie und dann haben wir noch einen zweiten Teil, das ist jetzt der erste. Und es geht um den kleinen Hay. Das ist so eine Art... Ja, in D&D würde man sagen, so ein Shapeshifter kann sich halt als Druide sozusagen in eine kleine schwarze Katze verwandeln und lebt so, oder träumt zumindest vom Leben im Wald. Das ist so der Anfang, da sind doch erstmal gar keine Worte oder so. Das ganze Intro bis zum Credits sind erstmal nur ohne Worte die Szenen. Er träumt halt von einem Wald, wacht aber dann in einer dreckigen Stadt auf und wird dann von anderen Tieren verfolgt. Und da wird er dann von einem Art Sensei gerettet, der halt genauso wie er so ein Shapeshifter ist und bringt ihn dann in seine Waldenklave, wo er halt andere Leute trifft. Die heißen dann Bamboo oder Sky Tiger. Und jetzt hat er quasi einen Ort gefunden, wo er hingehört. Und dann passiert es aber, dass noch ein anderer Charakter kommt. Dann kämpfen er und der Sensei gegeneinander und er wird quasi entführt, kann man sagen. Oder er strandet zumindest mit diesem Angreifer auf einer einsamen Insel und die müssen dann von da eine Reise antreten.
Meine erste Intention, als ich den Anfang gesehen habe, ich habe geschrieben, Pompoko trifft Inception.
Ja, stimmt schon. Mich hat es auch sehr an diesen Flow erinnert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der war Oscar-nominiert auch. Mit so einer Katze, mit so einer kleinen schwarzen Katze, die auf einem Floß reist, weißt du, deswegen.
Okay, das passt natürlich. Ich dachte auch ein bisschen an die rote Schildkröte. Ich weiß nicht, warum.
Naja, von der Stimmung. Sie sind halt auch lange auf dem Floß und dann hat man halt diese Meeresatmosphäre. Das ist schon ganz cool.
Also erstmal würde ich damit anfangen, diese ganzen Tiere, die er da trifft. Also diese Stadtszene ist ja sehr kurz. Er kann sich halt nicht nur in eine kleine schwarze Katze verwandeln, sondern auch in ein großes Katzenbiest quasi. Sagen wir mal so wie ein Braunbär als schwarze Katze, so die Größe.
Genau, aber das kann er noch nicht so gut kontrollieren.
Ja, und dann erfährt man halt, er ist halt ein Spirit. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen wie oft so ein Anime oder in so asiatisch angehauchten Filmen, die Menschen haben so ein bisschen die Connection zu den Spirits verloren. Darum hauen die Spirits ab in den Wald. Und dann, was wir noch nicht verstehen, warum, das will ich jetzt auch alles nicht spoilern, dann kommt halt einer, den du meintest, dieser Enforcer, den finde ich halt so cool, weil der halt so, weiß nicht, ob ihr Avatar Legend of Korra
habe ich mir auch aufgeschrieben, die wären sehr stolz.
Die wären wirklich stolz, weil die bändigen da auch immer so kleine Metallplättchen und benutzen die übelst schlau, indem sie verformen und sonst was damit machen.
Auch Seile daraus machen und sowas.
Und genau das hier haben wir, er ist halt ein Metallbändiger quasi, aber Deluxe gut. Und das ist eh so interessant, das werden wir später auch noch mal haben bei einem anderen Vertreter.
Die Elemente.
Dass die Elemente da sind, die sind immer, was sind die? Wasser, Feuer, denn es ist Luft, glaube ich, oft. Und dann auf jeden Fall Holz und Metall sind auf jeden Fall aber
Donner
oft.
Donner vielleicht noch.
Das kann sein, ich weiß nicht. Oder vielleicht auch was in Erde. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall finde ich es interessant, dass da Holz und Metall sind so übelst gesetzte Elemente. Hm. Und ich finde es gut.
Ja, finde ich auch.
Ist vor allem mal ein bisschen was anderes. Klar, man kennt das schon aus Avatar als Beispiel. Man kennt jetzt auch aus Naruto einen Holznutzer. Jetzt anderes Beispiel. Aber ich finde es immer schön, wenn ein bisschen anderer Wind kommt.
Aber der Kampf hat mich auch daran erinnert. Gerade weil er eine Holznutzer halt auch so abgeht dann und so einen Wald aus dem Boden sprießen lässt.
Und ich fand aber, das muss ich sagen, ist mein einziger Kritikpunkt am Film, der ist halt, weiß gar nicht, wie lang der ging, 1,5 Stunden oder so, kommt das hin?
Ungefähr, ja.
Ich fand diese Szenen am Anfang ein bisschen zu kurz. Kommt er erst zu den Spirits und dann werden die angegriffen und dann wird...
In der Enklave meinst du?
Ja, in dieser Spirit-Enklave. Das ist so mein einziger Kritikpunkt am ganzen Film und das sagt schon mal viel. Er war so emotional bonded zu denen in den Szenen danach, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, wenn du halt einmal wo pennst.
Ja, ja.
Ich habe auch schon bei Leuten 3-mal am Stück gepennt und mochte die hinterher immer noch nicht. Weißt du? Also gut, das ist noch ein bisschen was anderes, weil es ein kindlicher Charakter ist und eine Zugehörigkeit gefühlt hat zu den anderen Spirits. Aber das hat mir ein bisschen, war mir ein bisschen zu kurz. Was hingegen toll war und was du auch schon meintest, lang war, waren diese ganzen Szenen auf dem Floß. Die reisen ja dann zusammen auf dem Floß von A nach B und lernen sich dabei kennen. Und dann lernt man auch, über den Jungen lernt man was. Zum Beispiel erzählt der Metallbändiger ihm, ey, ich merke so deine Vibes. Du könntest auch ein richtig guter Metallbändiger sein. Soll ich dir nicht ein bisschen was beibringen? Und daraus entsteht halt so irgendwie so eine, aus so einer Feindschaft, so eine Freundschaft. Und das ist irgendwie richtig schön gemacht.
Ja, und man sieht halt auch immer, wie er versucht zu flüchten. Und es ist halt so ein Running Gag, dass er immer wieder auf eine andere Art versucht zu flüchten, aber es halt nicht schafft und der Sensei ist immer einen Schritt voraus.
Und auch wenn er ihm ein bisschen Metallbending beibringt, wie er das denn versucht zum Fliehen zu nutzen und es immer noch nicht reicht, das ist stimmt, das ist auf jeden Fall sehr witzig. Was ich auch sagen muss, das haben wir noch gar nicht gesagt, dieser Film ist wunderschön.
Ja, auch wirklich.
Er ist wirklich, ich finde, ich habe mir das auch aufgeschrieben, für mich ist das, das klingt immer gleich so wie ein Hot Take, aber das, was Ghibli-Filme gern wären.
Habe mich auch sehr an Ghibli erinnert, so von der Grundstimmung.
Auch später sieht man nämlich, wenn sie noch ankommen nach ihrer Floßtour, das müssen wir jetzt nicht alles spoilern, aber man sieht noch Orte, wo ganz viele Geister auf einem Haufen sind. So ein bisschen wie hier Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja, oder auch Summer Wars fand ich so ein Hub.
Und das fand ich halt so toll, weil so viele Geister, die so kreativ sind, da rumgerannt sind. Und der Film sieht dennoch so wunderschön aus, denn die Kampfchoreografien und Animationen, das ist alles wunderschön, ist flüssig. Also ich habe damit auf jeden Fall nicht gerechnet. Ich dachte, nee, als wir den Film uns aufgeschrieben haben, dachte ich,
wird ganz nice.
Ja, okay. Ich habe wie mit so einem Pixar-Film oder so gerechnet, so ein kleiner, netter Animationsfilm, der hat bestimmt ein paar süße Szenen. Ich liebe auch Katzen, fand ich eigentlich ganz sympathisch. Und dann gibt's da so krasse Action-Szenen, wo ich mir denke, so viele Anime, die wir besprochen haben, die könnten sich sowas von Legend of Hay abgucken.
Safe.
Und ich find's vor allem so toll, dass es trotzdem aber nicht aus meiner Sicht, gut, ich bin jetzt Erwachsener, ich glaube aber, Kinder könnten das gut gucken. Ich glaube, es ist nicht zu gruselig und so. Da wird auch niemand wirklich getötet, denen werden eher die Kräfte denn geklaut. Genau,
es sind halt eher Spirits, die halt auch dementsprechend handeln.
Und selbst da wird gesagt, ja, denen wurden die Kräfte geklaut, aber die regenerieren sich wieder, die müssen sich jetzt ein bisschen ausruhen. Das hat nicht so eine gruselige Fallhöhe, glaube ich, für Kinder, als wenn übelst Charaktere sterben oder so.
Ja, und auch mit den Bösewichten wird auch öfter mal geredet.
Ja, ja, und von Anfang an wird seine Sichtweise auch beleuchtet, dass der eigentlich nur eine andere Sichtweise hat und nicht ein gruseliges, böses Monster ist oder so. Und gerade am Ende wundert man sich dann doch, was da noch alles passiert. Will ich auch nicht alles spoilern, aber es gibt einen Grund, warum ich meinte Meets Inception.
Ja, es hat mich auch an den Shibuya-Inzident erinnert. Oder?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß schon, was du meinst. Ich will jetzt nicht spoilern. Ist bloß, ich sag mal so, was da wirklich passiert und die Konsequenz ist ein bisschen unterschiedlich.
Ist ein bisschen unterschiedlich.
Aber was cool ist, man lernt noch vom Metallbändiger ganz am Ende heißt das in weiblich auch Sensei? Oder sagt man, es gibt auch einen eigenen Begriff?
Vielleicht noch eine andere Endung.
Sifu. Jedenfalls vom Metallbändiger. Und die geht halt auch mega doll ab. Die sieht man zum Glück im zweiten Teil dann noch ein bisschen mehr. Aber da sieht man einige denn noch so von, ach, wie soll ich sagen, es gibt so eine Spirit Corporation, es gibt halt Spirits, die arbeiten mit den Menschen zusammen und wohnen da friedlich und haben da ihre Clubs. So ein bisschen wie genau, Soho-Haus, also, falls ihr das kennt. Die sind dann in jeder großen Stadt.
Suchen halt den Symbiose mit den Menschen. Und die andere Gruppierung halt eher entweder oder.
Genau, und das reicht eigentlich schon zum ersten Teil, was wir erzählt haben. Ich bin absolut begeistert gewesen. Ich hoffe auch auf jeden Fall, das kann ich schon mal, bevor wir mit den weitermachen, ich hoffe jetzt schon auf Legend of Hay 3.
Ich auch.
Das war wirklich nice. Und wirklich, wenn ihr Ghibli-Fans seid und wenn ihr auch mal, also es ist jetzt auch nicht so kindlich, dass man als Erwachsener da nichts, also nicht entertained ist oder die Spannung nicht groß genug ist oder die Gags finde ich sogar auch gut. Also für jeden Ghibli-Fan eigentlich ein Muss, finde ich, wenn man auf diese Ästhetik steht.
Würde ich auch unterschreiben. Da wird man abgeholt.
Ja. So, jetzt geht's weiter. Das ist wieder, ich habe so eine eigene Liste. Das ist jetzt der zweite Eintrag mit Serien, die niemand geguckt hat auf der Welt, außer ich. Ist so.
Ich habe sie auch nicht geguckt.
Ich glaube da fest. Wenn ihr die geguckt habt, dann könnt ihr es mir schreiben. Dann denke ich, sage ich öffentlich, ich bin ein Idiot. Aber bis jetzt ist auf dieser Liste Ronja Räubertochter von Ghibli. Und jetzt ist da auch noch drauf The Legend of Lu Xiaohe. Und zwar ist das so eine Art Miniserie in diesem Universum von Legend of Hay. Und zwar geht es thematisch darum, am Anfang kämpft er irgendwie und verbraucht quasi seine ganze spirituelle Kraft, weswegen er jetzt nur noch eine Katze sein kann. Und in der Miniserie landet er dann bei einer Familie, wo das Mädchen sich gerne eine Katze wünscht.
Ah ja, okay.
Und dann ist es so, dass die dann relativ schnell merken, ja, die Katze fühlt sich hier nicht wohl. Komm, wir bringen die mal einen Tag zu deinen Großeltern aufs Land. Und dann wird es ganz komisch, dann stellt sich raus, ja, ihr Cousin ist eigentlich auch ein Spirit. Der ist gar nicht am Leben. Und was auch ein bisschen komisch ist, muss ich mal sagen, es hieß, das ist aber ein geiler Running Gag, der Vater, man sieht nie sein Gesicht. Er liest immer Zeitung und auf der Zeitung ist immer ein kleiner Gag, was er gerade macht. Sowas.
Ach so, wie eine Gedankenblase.
Sowas wie, er liest Zeitung und die Mutter staubsaugt, dann steht auf der Zeitung, versucht beim Haushaltmachen nicht aufzufallen, damit er nicht um Hilfe gefragt wird. Und das habe ich ja auch gepostet in dieser Miniserie. Copyrights, scheißegal. Das ist so krass, was da alles passiert. Da gibt es so eine Anime-Convention auch. Da sitzen Sasuke und Itachi. Dann sieht man da Obito.
Das klingt eigentlich ziemlich lustig.
Dann rennt da Son Goku rum mit Chichi. Also wirklich alle Mainstream-Anime. Die Flying Lamp fährt einmal auf dem Fluss im Hintergrund lang. Den Urlaub machen die Eltern. Ja, auch im Tal des Endes von Naruto. Das habe ich ja auch gepostet sogar. Das finde ich einfach super witzig, wie die auf Copyright scheißen in dieser Serie und andauernd es irgendwelche krassen Cameos gibt, aber immer so als Gag im Hintergrund. Die werden halt nie thematisiert so richtig. Was ich aber sagen will, ansonsten geht es darum, wie diese Katze auf dem Land ist, jetzt beim Opa, und die da verschiedene Abenteuer erleben. Da gibt es dann noch so ein paar andere Spirit-Tierchen. Was aber interessant ist, ich habe mich gefragt, die haben auch noch Missionen, wo sie irgendwelchen Spirits helfen müssen oder Waldgeistern oder so, wo ich auch so da saß. Also das ist ganz schön kompliziert. Wer ist jetzt die Zielgruppe? Weil ein Kleinkind, sage ich dir, rafft das nicht.
Was müssen die denn machen?
Ach, die müssen.
Oder sind die Storylines einfach so verstrickt mit den ganzen Fraktionen?
Das ist auch so Inception-mäßig. Das ist so, wir sind gar nicht im Wald. Wir sind in der Gedankenprojektion von diesem Waldspirit in seiner Projektion vom Wald. Aber warte, hier ist noch wer in diesem Traum eingeschlafen und projiziert in diesem kleinen Gebiet auch noch was. Wir müssen jetzt erst den wecken, dann den, dann müssen wir das machen, dann müssen wir den Wald retten. Und das ist schon ganz schön komplex. Und es gibt halt auch so einen coolen Charakter, das ist so einer, der ist irgendwie seit 1000 Jahren, sagt er, ich gehe nicht aus dem Turm raus und liest dann immer nur Mangas.
Okay.
Und das ist so der krasseste Spirit. Und dann macht er immer so irgendwas, ja, wer das und das schafft, kriegt von mir den legendären Dolch. Und dann fragen sie ihn alle, warum machst du immer diese Prophezeiung? Also, ja, mir ist langweilig. Und er verscherbelt die ganze Zeit nur unter irgendwelchen krassen seine Artefakte, die er baut, unter übelst krassen Bedingungen und findet das lustig, ob das einer schafft.
Okay, ruft einfach Challenges aus.
Und dieser Charakter wird halt sehr genau er zeigt, warum ist der in diesem Turm, was ist seine Philosophie, was sind das denn, andauernd gibt es komische Spirits, die bei ihm einbrechen und die Artefakte klauen wollen. Und das ist alles so sehr durcheinander, also so wirr, wie ich es erzähle, ist auch die Serie. Und dann ist es auch noch oft sehr komplex und auch noch mit Leben nach dem Tod. Und eine der größten Fragen hier in dieser Serie ist, ist die Nahrungskette fair? Weil da geht es darum, wenn Menschen Tiere essen dürfen, weil Tiere schwächer sind, warum dürfen wir Spirits dann nicht auch Menschen essen, wenn die Menschen schwächer sind? Und diese Thematik wird mit ganz vielen Spirits übelst philosophisch.
Aber also als ich da reingeguckt habe, habe ich da nur so eine kleine Miniserie gesehen und dachte, ja, sie geht 5 Minuten, aber das sind dann richtig normale Folgenlängen und also, optisch ist das dann...
Also optisch ist ganz komisch, sieht auf jeden Fall nicht mehr so gut aus.
Das sah halt irgendwie ganz anders aus, deshalb habe ich das auch geskippt.
Ich habe das auch nicht so richtig gerafft, also der Charakter war schon der gleiche und ich bin ehrlich, ich habe gelesen online, Wikipedia, über 64 Folgen. Übrigens, wo kann man das gucken? Ich weiß selber nicht so richtig. Irgendwo im Internet habe ich es gefunden. Aber man findet immer nur 28 Folgen. Die habe ich mir komplett gegeben. Das hat sich auch angefühlt wie ein Staffelfinale. Aber es gibt wohl safe noch eine zweite Staffel. Und am Ende ging es halt darum, dass so ein Tiger-Spirit jetzt den Opa und die Familie fressen will.
Okay, aber sagst du, das lohnt sich? Das musst du mal gucken?
Nee, also ich fand es interessant. Ich würde die Anime-Convention-Folge.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Die fand ich, weil die halt so auf alles klingt geschissen gut hat. Wir machen hier, was wir wollen, so, wir sind China. Keine Ahnung, wie das ist. Das fand ich interessant, aber ansonsten kommt die nicht annähernd so an Legend of Hay ran, obwohl sie sehr süß und unterhaltsam ist. Also es hat auch süße und gute Gags, aber erst geht's um eine Familie, dann geht's um dieses Bauernhaus und um dieses Dorf mit den Einwohnern, dann geht's um diese komischen Spirits. Also das... Ich mich hätte einen klaren Fokus mir gewünscht. Aber ich fand es auch irgendwie interessant, weil ich jetzt neben Ronja Räubertochter noch einen Eintrag habe auf dieser Liste, das guckt keiner außer ich.
Ja.
Okay, dann lass mal mit Legend of Hate 2 weitermachen.
Genau, den muss man dann auf jeden Fall gucken. Und zwar haben wir ja schon gesagt, dass die Themen auch ein bisschen ernster sind. Und ich finde, im zweiten Teil, gerade auch die Anfangsszene, setzt auch noch mal einen anderen Ton. Wo der erste eher so wholesome und cozy Abenteuerreise war am Anfang, ist jetzt direkt Shit Hits the Fan so.
Ich würde sagen, ist ein Agent-Film.
Ist ein Agent-Film, genau. Kurze Erklärung, am Anfang ist wie so ein Bändiger-Kloster aus Avatar. Ganz viele Mönche, die halt trainieren und Schüler ausbilden.
Die auch alle abgehen.
Gehen halt alle wirklich ab. Und der Sensei, der hat so Bajan-Kräfte und schwingt die immer rum und kann die halt kontrollieren. Und dann sieht man einen Schnitt, dass so ein modernes Squad, wie man sich so vorstellt, die Marines.
Das ist halt wirklich auch nice, dieser Crossover wieder übelst ja. Das Army-Squad
kommt. Habe ich auch nicht so mit gerechnet, dass jetzt so Technologie auf einmal eine Rolle spielt.
So einen spiritmäßigen Bändiger-Mönche attackiert.
Ja, es wird dann tatsächlich auch noch erklärt und die greifen halt dieses Kloster an, wollen natürlich was haben, Leute sterben und das ruft dann natürlich erstmal eine Klar aus in der Spirit-Welt. Der große Rat tritt ein, wobei ich mich da gefragt habe, das ist so ein Rat, den wir in einem Film verfolgen, aber die meinten immer, über ihn steht noch irgendwer. Irgendwie noch eine Gilde oder so.
Das ist doch geil, Teil 3.
Genau. Das wird halt nicht weiter erklärt, aber das ist schon ein hoher Rat, so von diesen Dorfältesten. Und die sagen jetzt zu unserem Sensei aus dem ersten Teil, das ist halt ein Mensch. Und weil die Menschen halt diesen Tempel angegriffen hat, könnte er der Verräter sein und der muss jetzt quasi offiziell unter Hausarrest gestellt werden. Er
wurde auch gedeepfaked, glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
Ja, genau. Halt das ist wieder dieser Technologieaspekt,
ja.
Dass sie da halt auch Überwachungskameras und so haben. Und dann ist es halt so, dass seine Schüler dann versuchen natürlich seine Unschuld zu beweisen und das ist einmal dieses Mädchen und jetzt halt auch der kleine Junge aus dem ersten Teil, ja, Hey.
Also Hey, der Hauptcharakter und dann noch halt seine ältere Mitschülerin, die schon Abschluss hat. Und Enforcer hießen die, glaube ich. Ja, und die, das ist halt auch nice, weil erstmal fand ich witzig an dem Film, nachdem der Sensei geframed wurde, dass er... Das hat so Gojo Satoru-Vibes oder so.
Ja, ich mag seinen Story-Arc richtig gerne in dem
Dass er, Film. Ihm wird so gesagt, ja, der ist viel zu krass, wir können den gar nicht einsperren, wenn wir wollen. Und dann kommt halt seine Chefin so aus dem ersten Teil, wie wir schon angesprochen haben, die ziemlich cool und stark ist. Die sagt so, ja, ich soll dich hier festsetzen. Kommst du einfach freiwillig? Und dann zocken die quasi den ganzen Film Videospiele.
Und man sieht auch seine Entwicklung. Am Anfang ist halt dieser Sensei, der immer eine Hand hinterm Rücken hat, während er dich abzieht im Training. Und dann wird er immer mehr zu so einem Joggerhosen-Zocker, der in so einem riesigen Beanie-Bag sitzt.
Ja, und er wird halt auch immer besser. Das ist ja auch immer witzig.
Richtig gut. Und später kommt noch so ein Side-Character dazu. Fand ich auch sehr gut.
Und es wird aber auch die ganze Zeit gesagt, darum habe ich den Gojo-Vergleich gemacht. Also wenn er ausbrechen wollen würde, würde er es jetzt auch machen. Aber er ist eigentlich ganz gut, dass der gerade einfach chillt. Dass der jetzt kooperativ ist. Ja. Und darum ist halt auch das Coole, dass die Schüler jetzt übernehmen können, weil er denkt, dann haben die wenigstens ihre Ruhe beim Investigaten. Und da muss ich sagen, war ich noch mehr begeistert von den Kampfchoreografien von Hey.
Ja.
Weil er ist, das habt ihr noch nicht gesehen, also ich hab's noch nicht gesehen, dass wirklich ein Kleinkind von der Statur so hart Leute zusammenprügelt. Also stellt euch vor, Anya aus Spy X Family prügelt auf einmal wie Sukuna hier die Leute kaputt.
Und er hat noch so einen krassen hier Gewichtsarmband, der natürlich irgendwann abnehmen wird, Spoiler. Ja. Und dann geht er halt noch mehr ab und das ist halt einfach nur nice.
Und man hat auf jeden Fall gemerkt, das Metallbändiger-Training aus dem ersten Film wurde weitergeführt und hat sich gelohnt. Und was da alles an Bändigungskämpfen quasi abging, also ich würde sagen, Legend of Hay ist nicht nur was für jeden Ghibli-Fan, sondern auch für jeden Avatar-Fan. Gerade diese Connection zur Spirit-Welt, denn diese
Bändigungsansatz. Hat mich immer übelst an Avatar erinnert.
Und gerade der zweite Teil, da sehen wir halt diese Hauptgebäude, diese Gildengebäude von den Geistern oder den Spirits. Und wie gesagt, das ist halt so Ghibli-esk, finde ich. Aber ich finde, ich hatte mehr Spaß. Ich weiß nicht, wäre Legend of Hay, wenn ich Ghibli jetzt bewerte, wäre das jetzt ein Ghibli-Film, wäre das bei mir auf Platz 1 und 2? Ich weiß es nicht, aber mindestens wahrscheinlich Platz 2 und 3 wären sie wahrscheinlich. Ich glaube, Porco Rosso verdrängen sie nicht.
Hm.
Aber danach würden die kommen. Und wenn ich das sage, dann glaubt mir, das sind wirklich, wirklich geile Filme. Ja,
auf jeden Fall richtig Hidden Treasure. Und das im ersten Monat.
Ja, und den ersten meinten wir ja vorhin schon, gibt es bei Prime Video und Aniverse. Den zweiten haben wir jetzt nur bei YouTube gefunden.
Ja, genau. Ist allgemein so eine Sache. Öfter gibt es das auch immer bei Dailymotion. Kommen wir auch gleich noch zu. Oder YouTube halt. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal euer Glück versuchen.
Ja, bei den chinesischen Sachen ist das halt auch mal, sind wir aber froh, dass wir die überhaupt gefunden haben.
Wir haben es uns auch schwieriger vorgestellt.
Und dass es den Großteil auch wirklich legal zu gucken darf. Vielleicht auch mal auf einem Streaming-Service, der nicht so alltäglich ist, aber es gab immer irgendeine Option und es gibt ja auch mal Testmonate und sowas. Oder ihr schreibt euch ganz lange mit, immer wenn wir es bei Aniverse empfehlen, macht ihr so eine Liste und wenn ihr genug habt, macht ihr mal so einen Probemonat. Ich wette, das gibt's ab und zu. Habe ich mich jetzt aber nicht informiert. Gut, wollen wir mit dem nächsten weitermachen?
Ja, gerne. Das nächste haben wir uns rausgesucht, ist Focal of the Five Elements. Habe ich bei Dailymotion gefunden zum Beispiel. Ja, es ist nur stylistisch ein bisschen anders, finde ich. Hat mich von den normalen Charakteranimationen eher so an einen Webtoon erinnert. Aber dafür die Hintergründe alle so wie chinesische Tuschenzeichnung. Oder einmal gibt es noch so ein Making-of, wo die so Ölfarben aufeinander packen und dann mit einem Strohhalm pusten. Und durch diese Oberflächenspannung ergeben sich dann Muster und so. Und damit haben sie dann die Landschaften und Effekte gezeichnet. Und das sieht man halt auch richtig geil. Also der Anime hat so viele Wallpaper, es ist krass.
Ja, wir können erst mal sagen, worum es grob
geht. Ja, genau, das wollte ich nur mal loswerden, weil das Opening fängt halt schon so an und das geht einfach ab. Und dann ist halt auch wieder so eine Elementgeschichte, würde ich sagen. Das Power-Level ist aber, finde ich, höher. Es geht eher auch um Götter oder Halbgötter oder sowas. Wie das eben so ist. Ein paar böse Dämonen sind versiegelt und nach 1000 Jahren ist ja immer Jubiläum und dann hat das Siegel irgendeinen Riss, weil es gibt Verrat und so weiter. Und diese 5 Focal Elements müssen halt eigentlich jetzt dafür sorgen, dass das halt nicht passiert. Und im besten Fall auch in der Zwischenzeit schon dieses Siegel pflegen. Da kommt es dann halt zu Verwerfungen und der Main Guy trifft auf so einen Drachenüberlord und der führt dann 2 Personen und um die zu retten, muss er dann halt das Drachenbaby suchen.
Muss man aber auch sagen, ich glaube, das ist der Dämonenkönig, wird gesagt, also quasi Dämonenprinz wird entführt. Man muss mal sagen, hier ist schon wichtig zu sagen, es wird erst der Dämonenprinz entführt und dann werden 2 geliebte Charaktere vom Hauptcharakter entführt und er sagt, bring mir mal mein Kind wieder, sonst kriegst du hier deine Mutter nicht zurück.
Ja, genau.
Das ist
so der Deal.
Ist eigentlich so die Grundstory. Und er hat ja das Baby gar nicht entführt, das ist ja auch so ein Problem. Also er weiß ja gar nicht, genau, wo das ist.
Er soll es einfach finden oder zusehen, wie er es macht.
Und eigentlich kann man dann abschließen mit, dann wollen verschiedene Fraktionen eigentlich dieses Dämonenprinz haben, weil, das kann man als einziges spoilern, er ist halt, die sehen so drachenmäßig aus. Und wenn man vom kleinen Prinzen so eine Schuppe frisst oder zu sich nimmt, ist das so ein bisschen wie Juwel der 4 Seelen in Inuyasha. So, das ist so das Ultra-Doping. Also egal, ob du Mensch bist oder Dämon oder sonst wer, wenn du dir so eine Schuppe gönnst, kriegst du auf einmal ultra krassen Kräfte-Powerschub. Hm,
und heilt dich auch krass.
Ja, stimmt. Und es heilt, ist auch ein Wunderheilmittel. Das heißt, es gibt verschiedenste Fraktionen. Es gibt Menschen, die wollen das für sich haben, diese Schuppen. Es gibt Menschen, die wollen das wieder zurückbringen. Es gibt Dämonen, die wollen das für sich haben. Es gibt Dämonen, die wollen das zurückbringen. Und dadurch entspinnt sich halt so ein übelster Roadtrip. Ich habe es verglichen, ich weiß nicht, ob ihr kennt Dragon Prince auf Netflix von den Avatar-Machern, die Serie. Ist eigentlich eine sehr ähnliche Prämisse. Da wird nämlich auch ein Drache, ein Prinz, kommt durch Umwege in die Menschenwelt und soll zurück zu seinem Elternteil gebracht werden, damit Frieden ist zwischen den Welten. Und quasi das Gleiche passiert ja auch hier.
Ja, irgendwie bloß schon.
Ein bisschen drastischer in dem, was passiert und wie es passiert. Ist ein bisschen der erwachsenere Ansatz, kann man sagen.
Ja, weil gerade die 2 Kämpfe sind halt auch wieder richtig krass inszeniert und animiert. Weil da bricht dann diese Animationstechnik halt irgendwie nochmal aus, aus diesem Standard-Webtoon-ähnlichen, sondern da geht's dann einfach nur ab. Also wirklich. Und wir reden hier halt auch nur von, glaube ich, 7 Folgen im Moment.
Ja, 7.
Die haben halt unterschiedliche Längen, auch mal 30 und die letzte, glaube ich, 40, aber es ist trotzdem sehr kurz und es ist halt ein krasses Pacing. Und selbst die kleinen Brückenwächter gehen ultra ab. Also es ist echt krass.
Erstmal würde ich sagen, den Ton fand ich eher erstmal so von der Härte. Also er ist jetzt noch nicht so ein düsterer Anime, aber er ist düsterer als Dragon Prince. Da wollte ich das erstmal so einordnen.
Ja, das so, ist auf jeden Fall.
Vielleicht von 6 bis 12, eher von 12 bis 16 so. Das kann man sagen. Was du sagst, ist absolut richtig. Ich muss mal sagen, es ist einer wahrscheinlich der 10 schönsten Anime, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Mit so krassem Abstand. Der ist auch so speziell, wie er gemacht wird. Guckt euch Fog Hill of 5 Elements. Gebt das bei YouTube mal ein, wenn ihr keinen Bock habt, euch das rauszusuchen. Da haben wir leider auch nichts wirklich gefunden, außer Dailymotion, wo man das sehen kann. Guckt euch nur die Kämpfe an und dann versteht ihr, wovon wir reden. Da gibt's so einen Echsendämon, der so dennoch so ein komisches Smiley-Face hat, was sich in 1000 kleine Kugeln zersetzt.
Er hat so ein kleines Mochi-Kügelchen und das nimmt er halt wie so eine Gatling-Gun. Und allgemein, was die auch alles für Kräfte haben, ist interessant. Plus dann halt noch diese chinesischen Sagenfiguren, nenne ich es jetzt einfach mal, die wir halt nicht so kennen. Dadurch wird man halt oft auch in Fähigkeiten überrascht und dann halt noch mehr Elemente dabei. Ist halt nur nice.
Es ist halt auch so, dass diese 5 Elemente, stellt euch vor, in dieser Welt gibt es halt nicht einen Avatar, der 4 Elemente kann, sondern von jedem Element einen richtig krassen, der dann vorgeschickt wird. Und es gibt quasi halt aber auch Schüler, die nachrücken. Also es kann denn mehr als einer Feuerbändigen oder mehr als einer Metallbändigen, aber die gehen halt so ab. Also man kann es, wir wiederholen uns, ich weiß, aber ihr habt, wenn ihr das nicht gesehen habt, ja. Denn ihr versteht das nicht. Ihr versteht es wirklich nicht.
Ihr müsst noch nie so einen V-Vogel abgehen sehen.
Ja, also wirklich werde alles ab. Auch ich, mein Liebling ist halt der Echsentyp mit seinem Mochi, der so ausrastet.
Das ist auch gut.
Oder es gibt so einen komischen Zitteraalhasen.
Wie so eine kleine Yoda-Figur irgendwie, aus Drawn Together.
Also das ist unfassbar. Guckt euch mindestens die YouTube-Szenen an. Also ich kann mich nur wiederholen. Das hat man noch nicht so gesehen und das wird man auch nicht so sehen. Ich habe mich auch informiert. Wann kommt die dritte Staffel?
Ja, das würde mich auch interessieren.
Da gibt es ein Problem. Es ist wohl ein sehr kleines Team und alles wird handgezeichnet, jeder Frame.
Ja, okay.
Wodurch die wohl jeweils jetzt für die erste und zweite Staffel irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren brauchen.
Ja, glaube ich dann natürlich.
Und die nächste Staffel wird aber ungefähr in 2, 3 Jahren erwartet. Ob das jetzt wirklich rauskommt, ist eine andere Frage.
Okay, weil das erklärt voll den Look.
Weil man das Studio, habe ich auch gelesen, ich habe im Reddit ein bisschen recherchiert und so. Das ist so ein kleines Studio, das ist auch keins, was so ein Twitter hat, was regelmäßig Updates rausbringt. Oder wo du nachvollziehen kannst über Social Media, was machen die gerade. Dadurch ist das so ein bisschen, niemand weiß es, es kommt halt, wenn es kommt.
Ja, publishen die sich auch selbst dann?
Das habe ich jetzt nicht
raus. Das wäre interessant, weil es hört sich so an wie eine komplette Abkapselung und die machen halt einfach ihr Ding.
Also es ist auf jeden Fall das Schönste, was ich hier gesehen habe. Was mich so abfuckt, ist, es gibt das nicht auf Blu-ray. Es gibt nicht mal ein Artbook richtig oder so. Ich wollte einfach irgendwas davon haben. Ich brauche auch keinen Untertitel. Ich will einfach die Szenen auf schön am liebsten in 4K gucken. Also wirklich, Fog Hill of 5 Elements ist absoluter Showcase. Ja, und wie
dann noch die ganzen geilen Soundtracks.
Ja, die Soundtracks sind nice. Die ganze Welt ist halt auch nice. Du fühlst dich halt auch nirgends so richtig sicher.
Das ist irgendwie auch komisch. Es hat mich immer so ein bisschen auch an diese indischen Actionfilme erinnert, wo die auch selber over the top dann halt hin und her jumpen mit irgendwelchen Göttern. Nur halt krass als Anime animiert.
Mich hat es auch ein bisschen aus der ersten Folge an The All the Roaring Whale erinnert. Bloß es ist noch mal geiler. Also alles, was wir in All the Roaring Whale gefeiert haben,
hält halt auch das Tempo.
Ist noch mal besser. Und dadurch, dass es nur 7 Folgen hat, das ist so krass durchgepaced. Dann kriegt nämlich der Hauptcharakter irgendwann so eine Backstory-Folge und du denkst schon, ach nee, jetzt geht das los, ich will krasse Kämpfe. Und dann ist das instant quasi schon vorbei. Ein paar Minuten ist geregelt und du verstehst seinen Charakter. Das ist alles so gut gemacht. Es ist einfach nur ein Traum. Ich freue mich, wenn die dritte Staffel kommt. Das wird geil. Weiß nicht. Noch ein Special machen, wo wir nur noch mal drüber reden, wie geil das ist.
Ja, machen wir.
Guckt euch wirklich, das ist immer wieder mein Fazit, mindestens die Kämpfe mal auf YouTube an, damit ihr wisst, wir übertreiben nicht. Das ist einfach zu krass.
Ja, gönnt euch.
Okay, und jetzt zum Abschluss habe ich mir noch was angeguckt, was ich schon seit bestimmt 5, 6 Jahren, vielleicht stimmt's auch nicht, ich habe jetzt versäumt, das Datum rauszugucken, immer wieder auf Netflix gesehen habe und überall sehe, dass es beliebt ist. Und zwar ist die Rede von Scissor Seven.
Habe ich auch schon oft gehört, aber noch nicht gesehen.
Gerade wenn man Anime-Fan ist und Netflix hat, ich glaube, dann kriegt man es oft mal vorgeschlagen. Und zwar geht es darum, erstmal die Grundstory, Scissor, also Seven heißt der Hauptcharakter. Und er ist, das erfährt man relativ früh, war früher der krasseste Auftragskiller aller Zeiten, hat aber sein Gedächtnis verloren und wohnt jetzt auf Chicken Island.
Sieht das aus wie ein Hühnchen?
Nee, aber da, das wird noch erklärt, warum das so heißt. Da sind nämlich Hühnchen willkommen und werden nicht gegessen.
Okay.
So, und er hat da aber als, dann denkt er sich, weil er, ich habe zwar meine Sachen vergessen, aber sein bester Freund ist ein Huhn. Also so ein Huhn, das ist so ein Mafia-Huhn.
Dann haben wir jetzt einen Huhn und eine Gans bei Fockel. Stimmt, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Stimmt, in Fockel gab es noch eine Gans, die super nice ist.
Ja,
richtig gut. Richtig guter Tier-Sidekick. Stimmt, und jetzt haben wir einen Huhn, das stimmt wirklich. Und der ist aber so Mafia-mäßig. Der raucht immer Zigarre, hat eine Sonnenbrille. Und er erklärt halt Seven, ja, wir brauchen jetzt hier einen Tarnladen. Darum machen wir jetzt einen Friseursalon auf. Und eigentlich kommt da nie einer zum Haare schneiden, außer es ist so ein Running Gag, so ein Obdachloser. Der sagt immer, ja, wenn du mir die Haare schneidest, bringe ich dir den krassesten Kung-Fu-Move bei seit 1000 Jahren und so. Und das ist so ein Running Gag, was er immer erzählt. Und nebenbei erfährt man im Verlauf der Serie, er ist wirklich ein Kung-Fu-Master, der aber jetzt einfach so ein obdachloser Säufer ist. Aber er hätte ihm wirklich jedes Mal die krassesten Moves beigebracht. Und quasi, er hat so einen Friseursalon, dann kommt da einer hin und sagt, ich will hier wen umbringen. Und dann kriegt er immer einen Auftrag. Mhm. Und er kann sich leider nicht an sein altes Ich erinnern.
Aber hat er seine Fähigkeiten noch?
Manchmal brechen sie so raus, so ein bisschen wie Naruto, das Neunschwänzige, wenn wirklich die Scheiße am Dampfen ist, kommt sein altes Ego raus. Aber er ist das Problem, dass Leute aus seinem alten Leben sich rächen wollen an ihm. Und das heißt, er hat immer so kleine Jobs und währenddessen kommen immer übelst die kranken Auftragskiller aus dem anderen Land und sagen, du hast meinen Bruder getötet, jetzt werde ich mich rächen. So eine Storyline sind das oft. Und so, ich muss jetzt versuchen, das ist halt so eine Serie, ich habe es verglichen mit sowas wie Family Guy, South Park oder American Dad, bloß chinesisch.
Ach so, also es ist auch viel Comedy dann.
Es ist Haupt...
So, vielleicht Richtung Sakamoto Days?
Ja, Sakamoto Days trifft es eigentlich ganz gut, auch weil er Auftragskiller ist. Mhm. Aber Sakamoto Days ist noch ein bisschen stringenter. Hier gibt es auch viel so Einzelepisoden und sowas, wo du eigentlich, wenn du die Charaktere ein bisschen kennst, musst du die Handlung nicht kennen. Darum, wie bei South Park, also in den alten Staffeln eher.
Verstehe.
Und darum wollte ich das Grundsetting nur ein bisschen erklären. Er hat halt diesen Friseursalon und seinen Hühnerfreund. Und dann hat er so ein Super-Gadget. Das ist so ein kleines Huhn. Das kann fliegen und hält ihn dann immer so am Hosenbund fest, dass es ihm die Eier einquetscht. Und so kann er immer abhauen nach einem
Auto. Da gibt es Optimierungspotenzial.
Und das, so haut er immer ab. Also er macht irgendeinen Auftrag und dann holt er sein kleines Mini-Huhn raus und das fliegt mit ihm weg. So könnt ihr euch schon mal, das ist das Dream-Team. Er, das Mini-Huhn und das Mafia-Huhn. Und dann gibt es vom Anfang so eine Assassinin, die ihn immer ans Leder will, die aber so ein bisschen zum Love-Interest auch wird. Weil sie kommt immer wieder und will ihn umbringen und er sieht es die ganze Zeit so als, oh, sie will mich anmachen.
Ach so. Wie dieser Sonic Speed bei One Punch Man. Also er eifert den ja auch immer nach. Und die haben zwei komplett andere Sichtweisen auf die Geschehnisse.
Ja gut, bloß noch ein bisschen anders, aber an sich ja. Und dann will ich sagen, wir sind ja jetzt auf Chicken Island. Das ist eigentlich, es gibt drei große Kontinente in dieser Serie, die eine Rolle spielen. Und zwar ist erstmal eine Sci-Fi-Welt, wo alle Cyborgs technisch augmentiert sind, Raumschiffe fliegen, Laser überall, kannst dir vorstellen. Okay. Das ist so die eine Welt, völlig klischeehaft, überladen natürlich. Dann haben wir die Martial Arts Welt, wo alle irgendwelche Superkräfte haben durch ihr krasses Kung-Fu und irgendwelche Mönche mit Gebetsperlen, die abgehen.
Aber sind das dann so Dimensionen oder eher wie bei One Piece Inseln oder Gebiete?
Es gibt drei große Kontinente.
Okay.
Es gibt den Sci-Fi-Kontinent, es gibt den Martial-Arts-Kontinent und es gibt den Mutanten-Kontinent. Das war, wenn sie einer Superpower nicht wussten, ordnen wir das jetzt Sci-Fi oder Kung-Fu zu, na komm, machen wir noch die Mutanteninsel, dann kriegen wir alles unter. Und dadurch bildet sich eine sehr, sehr bunte Welt, die mir sehr, sehr, es reimt sich, sehr, sehr gut gefällt. und zwar Es geht in der ersten Staffel nämlich los, da lernst du erstmal nur Chicken Island kennen und das ist schon so geil. Da gibt es nicht nur diesen Obdachlosen, da gibt es eine Katze und einen Hund, die einander verliebt sind und ein Pärchen sind, die sich streiten. Wirklich, Tiere sind da sehr humanoid, muss man dazu sagen. Die haben da, also einen Charakter haben die immer, aber die laufen auf zwei Beinen und spielen Gitarre.
Ach so, okay.
Auf die Art und Weise humanoid. Dann gibt es einen alten Veteran am Strand und meine Lieblingsfolgen waren eigentlich mit, es gibt so eine Ordnungshüterin, die darauf aufpasst, dass alles moralisch vertretbar ist, was hier in diesem Ort passiert. Und die geht immer rum und verteilt Strafzettel. Und irgendwann, das gibt es Folge 3 oder 4, da kam mir eine Träne, als sein Auftrag war von dieser Ordnungshüterin, den Perversen zu töten, der immer die Höschen klaut in der Stadt. Und dann, wie soll ich sagen, er related im Kampf so sehr mit diesem Unterhosendieb und am Ende verteidigt er dann den Unterhosendieb vor der Ordnungshüterin. Und natürlich kann auch die Ordnungshüterin, denn kommt raus, sie ist eigentlich die Meisterin von einer alten Kung-Fu-Schule.
Okay.
Und dann kloppen die sich übelst. Das ist auch so, jeder kann auch kämpfen.
Das ist gut.
Und aber jetzt muss ich mal sagen, warum das so besonders ist. Jetzt klingt es so ein bisschen Comedy, Anime, ein bisschen verrückten Charakteren. Es macht einfach alles richtig geil. Es ist gut animiert. Es hat einen ultra individuellen Artstyle, den man so nie wieder gesehen hat. Kann ich jedem empfehlen, mal wenigstens eine Folge reinzugucken. Der Soundtrack ist unfassbar gut, wie er genutzt wird. Auch mal zum Beispiel in der einen Szene fand ich es übelst nice. Gibt so einen Schnitt und man sieht die Landschaft und das Main-Theme wird gesummt. Und dann wird auf den Hauptcharakter geschwenkt. Und er summt das. Und so eine Szene gibt es ganz oft, wie irgendwie die Musik so innerhalb der Story ist so viel gesagt, aber anders genutzt wird, als die läuft einfach nur ab.
Das ist interessant, ja.
Es gibt auch eine geile Folge, da gibt es so eine Katzenassassin, der besiegt alle, weil er auf der Akustikgitarre immer so traurige Songs spielt, dass alle die Lust am Kämpfen und am Leben verlieren. Und diesen Sound hatte ich ewig im Ohr.
Das ist ein Blues.
Das ist wirklich ein richtig, und das ist chinesisch, ich habe kein Wort verstanden. Aber es war so ein guter Song. Und es sind sehr kurze Folgen, muss man auch sagen. Es sind so 10, 15 Minuten Folgen.
Ah ja, snackable.
Dadurch ist das Pacing so geil. Dadurch, wenn dann so ein ganzer Auftrag passieren soll, ey, du sollst den umbringen in dieser Folge und du hast 10 Minuten Zeit quasi als Macher, dadurch ist das Pam, Pam, Pam. Am Anfang gibt es auch kaum Folgen, die aufeinander aufbauen, gerade in den ersten 2 Staffeln. Später wird das mehr. Dann ist das auch ein Anime, wo es ganz doll geht um Selbstfindung. Also es ist auch sehr philosophisch, darum passt der Vergleich mit American Dad, South Park und so. Es ist schon noch ein bisschen deeper, schon ein bisschen emotional. Da kommt einem auch mal eine Träne. Es geht auch darum, warum hat er sein Gedächtnis verloren? Was ist sein altes Leben? Denn möchte ich wieder der alte Assassine sein, der alle umgebracht hat? Oder finde ich mein neues Ich nicht besser, der jetzt mit dem Hühnchenschild und so? Also da gibt's ultra viele so eine Folgen. Da gab auch das ist so krank. Diese Ordnungshüterin, dann siehst du irgendwann so 2 Folgen Backstory, warum die so geworden ist, wie sie ist. Und es kam raus, die ist so geworden, weil sie aus ihrer Kung-Fu-Schule geflogen ist, weil sie sich verliebt hat. Und jetzt will sie alle davor beschützen, sich zu verlieben und will deswegen für Sitte und Ordnung überall schaffen. Und das ist aber so emotional es gibt auch viele Tote, es leben und Tote. Allerdings auch so ein bisschen, der Hauptcharakter stirbt auch ein paar Mal und ist in der nächsten Folge wieder da.
Ach so, also wirklich Daily Business.
Es gibt so eine Gag-Folgen, es gibt aber auch wirklich Folgen, dass Charaktere sterben. Einer seiner besten Freundinnen in dieser Stadt ist auch ein krebskrankes Mädchen, was Chemotherapie macht.
Okay, das klingt echt nach einer wilden Mischung irgendwie.
Aber er versucht denn ihr die ganze Zeit zu helfen, das Leben zu bejahen. Und es ist nie so, obwohl dieses Mädchen existiert, es ist nie eine Downer-Serie.
Okay, also schafft den Spagat.
Es schafft perfekt den Spagat. Es ist alles dabei. Es ist emotional. Es sind geile Gags. Es sind ultra geil choreografierte Action-Folgen. Es hat einen geilen Soundtrack, einen geilen Artstyle. Ich mag auch die Kampftechniken. Zum Beispiel der eine der wird zu so einem goldenen Buddha. Und er hat erklärt, das heißt Invincibility of the Virgin. Und er ist halt schon Invincible of the Virgin Stufe 7. Und der trainiert halt und ist so ein bisschen eine Rock Lee-Hommage, habe ich das Gefühl. Der sieht auch fast genauso aus wie Rock Lee, bloß mit einem eckigen Kopf. Dann gibt es zum Beispiel jemanden, der kann Thumbs Up Kung Fu. Der gibt dir immer
Daumen nach oben.
Daumen nach oben und piekt dir immer so unter die Achsel.
Oh nein.
Und das ist dann so ganz unangenehm. Und er besiegt seine Gegner auch immer nicht, sondern die sagen immer, au, das ist unangenehm. Und also ich bin absolut begeistert. Ich bin wirklich ein krasser Scissor-7-Fan geworden. Ich habe sogar schon auf Amazon geguckt. Leider gibt es nur so einen Billig-Chemiestoff. Hm. Der Hauptcharakter trägt nämlich immer so einen Pulli. So einen ganz minimalistischen. Und den habe ich geguckt, ob ich den irgendwo finde. Allgemein, der Hauptcharakter ist auch ultra sympathisch, mir aus zwei Gründen. Erstmal, er hat die miesesten Augenringe, die ich jemals bei einem Anime-Charakter gesehen habe. Das fühle ich so sehr. Wirklich. Und ganz oft, wenn irgendwelche Bösen kommen, die ihn übelst töten wollen und übelst so ihre Posen machen oder erklären, warum sie so krass sind, ist seine, er hat so einen geilen Sound, ich krieg's nicht ganz hin, ich versuche es. Wow! Er hat immer, er macht's noch ein bisschen geiler, ein bisschen ehrlicher. Er ist einfach richtig begeistert immer von den Leuten, die kommen, um ihn umzubringen, weil er die irgendwie cool findet. Und ach, das ist alles, ich liebe wirklich Scissor Seven. Gerade weil die Folgen so kurz sind, kann ich das empfehlen. Ich habe den ein paar Tagen weggeguckt und war dann richtig sad, als ich ihn durch hatte. Gibt 50 Folgen bei Netflix. Ich weiß nicht, ich habe dann noch im Internet, bin ich ehrlich, 4 OVA-Folgen geguckt. Die sind auch übelst deep. Da geht's denn um seinen Hühnerkumpel. Also, wie kam sein Hühnchen-Mafia-Kumpel zur Hühncheninsel?
Das ist eine gute Backstory.
Und da geht's denn darum, der war eigentlich ein Gefangener in so einem Hühner, in einem Hahnkampf-Kreisring. Und dann geht's darum, wie er da zum King wird in diesem Hahnkampfring und da die, und dann rauskommt und so. Also.
Achso, warte, die sind alle also menschlich, ne?
Ja.
Ich hab die ganze Zeit noch so Tiere im Kopf.
Nee, er ist wirklich ein Hahn.
Also.
Sein Hühnchenfreund ist wirklich ein Hahn.
Ah, okay.
Der trägt nur einen Anzug und raucht Zigarre. Und redet. Okay. Und das ist eben ein bisschen komisch, weil manche Tiere rehen, manche nicht, aber die meisten rehen, also Hund und Katze gibt's auch. Es gibt auch verschiedene Katzen, verschiedene Hunde.
Mhm.
Also ich, wie soll ich sagen, es ist übelst ein Achterbahn der Emotionen, weil es fängt an als kleine Gag-Comedy, so ein bisschen Adult-Cartoon, dann wird's aber Martial Arts episch, kriegt genau das triggert's, was ich will. Dann gibt's aber auch übelst krasse Kämpfe gegen irgendwelche Überroboter und Cyborgs, so ein bisschen fast wie Genos und One Punch Man. Dann gibt's
ja, stimmt, das Sci-Fi.
Dann gibt's aber auch noch Love Stories. Dann geht's um, wie gesagt, um Tod, um Selbstfindung, um Freundschaft, um Liebe. Denn krasse Familienbeziehungen werden auch noch gezeigt. Also ich kann gar nicht sagen, wie dieser Anime es schafft, in so kurzen Folgen und so wenig Folgen so viel zu transportieren. Und das auch noch in einem so individuellen Artstyle. Ich bin nur begeistert. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, guckt Scissor Seven mal, guckt da wenigstens mal rein, wenn ihr Netflix habt.
Ja, kommt auf meine Liste.
Lasst es nicht immer nur ein Cover sein, was ihr weiterscrollt. Guckt da wirklich mal rein und guckt da wirklich nur die erste Folge und ich sag euch, das wird schon funktionieren. Das ist schon sehr, sehr gut.
Okay, nice.
Ja.
Finde ich gut.
Ich glaube, das wäre es heute auch erstmal für unser zweites China-Special. Das ist jetzt ein bisschen kürzer. Liegt aber auch daran, dass heute hatten wir Filme drin und die Serien, die wir geguckt haben, waren auch deutlich kürzer als sonst.
Genau, und die anderen Kandidaten, die wir noch haben, die sind halt teilweise dann schon sehr lang. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir die besprechen.
Und man muss dazu sagen, gerade es kommen in den nächsten, dieses nächstes Jahr, kommen einige chinesische Horror-Anime-Geschichten raus, die wir auf der Liste haben. Da werden wir sicherlich auch irgendwann mal ein drittes Special zu machen zu China, wenn die Sachen draußen sind, weil da haben wir leider nur die Trailer gefunden, die sehr geil aussahen.
Genau, und ansonsten versuchen wir halt, wenn es sich anbietet, einfach auch ein paar chinesische Sachen mit reinzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wir gucken
zu Genrefolgen zum Beispiel.
Seasonal gucken wir immer rein. Jetzt bei Mid-Season werde ich ja über Hitori the Outcast, läuft ja auch die 6. Staffel gerade. Da werde ich dann auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall erstmal. Als nächstes gucken wir mal, welches Special wir machen. Das müssen wir heute selber noch besprechen.
Ja, da finden wir schon was.
Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns und Kampai.
Kampai.
靴だったら靴爪になる靴を 探していますか？もしあなたが靴だったら、冒険のためにあなたにフィットする足を探していますか？Weißwares Dot, Plätze, Lederhosen, Panzer, Sauerkraut und Bier, Banker, Kurs, Sokudoro. Anime und Miru, Neruno, Akara, Hyokata. Banzai, wake up, wake up, wake up, wake up, throw the ladies on the sun. Wake up, wake up, wake up, wake up, throw the ladies on the sun. Wake up, wake up, wake up, wake up, throw the ladies on the sun. Turn away all my peaceful sun, the ladies on the sun. Hey!